Herzlich willkommen zur ersten Session nach der Keynote-Runde. Ich möchte Sie herzlich begrüßen hier. Mein Name ist Benny Tritsch und wir werden die nächste Dreiviertelstunde uns gemeinsam, wenn Fragen sind, deswegen gemeinsam, wenn Fragen sind, gerne Fragen stellen über die Neuigkeiten von Azure Remote App und eben GPU-beschleunigtem Remoting unterhalten. Und so ein bisschen zu mir selbst. Ich bin selbstständig mit meiner Beratungsfirma und arbeite aber mit einer Reihe von anderen, entweder Firmen oder Community-Dachmarken, wie man das vielleicht eher nennen sollte, zusammen. Einmal dadurch, dass ich sehr viel im Bereich Benchmarking und Monitoring für Remote Sessions unterwegs bin, mit Lakeside SysTrack. Das ist ein Monitoring-Werkzeug, mit dem ich eben viel mache, sozusagen als Contractor. Lakeside ist im Moment mein größter Auftraggeber, um da den Markt in Deutschland, Österreich und Schweiz zu entwickeln für die Lakeside-Kollegen. Das ist eine amerikanische Firma. Dann gibt es das Team RGE und einer der Mitglieder ist auch hier, der Ruben Sprout. Das ist einer der Mitglieder von Team RGE. Wie der Name schon sagt, Remoting Graphics Experts. Da geht es wirklich rein um GPU-beschleunigtes Remoting, also wirklich High-End-CAD-CAM-Umgebungen, die eben auf die Rille zu bringen über Remoting-Technologien. Dann gibt es die ADS-Gurus. Das sind auch MVPs, genauso wie ich, im Bereich von Remote Desktop Services. Und wir haben uns darauf spezialisiert, Microsoft-Only-Umgebungen zu machen mit Remoting. Also ohne Citrix, ohne VMware, ohne irgendwas, nackt quasi. Wird immer populärer, ist aber eine gewisse Herausforderung. Da kommen wir nachher noch drauf ein bisschen. Und wir brauchen immer wieder Werkzeuge. Von daher arbeite ich mit einer Firma zusammen, die Entwicklung macht, Sense GmbH. Das ist aber eine Firma, die ihre Entwicklung in Ungarn hat. Also wir greifen auf ungarische Entwickler zurück, die uns dann die Werkzeuge bauen, die wir für die Dinge, die oben drüber sind, bei Team RGE und RDS Gurus machen. Und man sieht nebendran, ich bin in den Community-Programmen von den drei großen Remoting-Herstellern drin. Zusätzlich noch Microsoft Regional Director. Von den 7 Leuten weltweit, die MVP, CTP und vExpert gleichzeitig sind, sind 3 hier. Also das ist schon mal eine relativ hohe Dichte von dieser recht kleinen Gruppe, die permanent miteinander um den Erdball zieht. Legen wir los. Zunächst mal mit Azure Remote App. Wer hat es schon mal ausprobiert? Na, immerhin. Das ist so, so mal 15%, 20% hier der Teilnehmer. Schlussendlich geht es um was ganz Einfaches. Wir remoten nicht den gesamten Desktop, sondern wir nehmen einzelne Anwendungen, die wir dann eben für den Remote-Zugriff verwenden. Kann man auch on-prem machen, natürlich. Das ist ein ganz normaler Bestandteil der Remote Desktop Services. Ja, inzwischen ist Remote Desktop Services nicht mehr so der Name, der verwendet wird, sondern im Moment ist es dann eher Enterprise Mobility. Also ich bin jetzt ein Enterprise Mobility MVP. Wer hätte das gedacht? Jetzt kommen die Leute zu mir und sagen, mein Telefon ist kaputt, ob ich es reparieren könnte. Also wirklich, das geht um diese Remoting-Geschichte, um das irgendwo hinzuschießen als Anwendung. Wenn man danach sucht auf MSDN, dann guckt man vielleicht besser unter RAIL, weil das ist der eigentliche Name, der dem Ganzen gegeben wurde. Remote Applications Integrated Locally. Das macht wesentlich mehr Sinn als der Marketingbegriff Remote App. Der ist Trademark, also Remote App nicht für seine eigenen Anwendungen und Entwicklungen verwenden. Dann kriegt man nette Post vom Anwalt, weil das eine weltweite Marke ist, die Microsoft gehört. Aber grundsätzlich hat man das Ganze auf die Azure-Plattform gezogen. Und wenn man sich so dieses Überblickbild anguckt, dann haben wir Remote App hier. Also man findet es, wenn man lange genug sucht. Und natürlich hat das Remote App auch Abhängigkeiten zu virtuellen Maschinen, zu Active Directory und auch zu den File Services. Also es nutzt auch andere Dinge, die quasi in Azure zu Hause sind. Aber man muss es natürlich einzeln für sich aktivieren und da kommen wir gleich drauf, wie das Ganze funktioniert. Weil man hat einmal die Möglichkeit, ein sogenanntes Cloud-Deployment zu machen. Man packt also quasi die Remote Desktop Session Host Server, die man früher mal Terminal Server genannt hat, die packt man quasi in die VMs rein. Aber das macht Microsoft von sich aus. Man muss das nicht selbst installieren, sondern diese ganze Geschichte wird dann tatsächlich von Microsoft zur Verfügung gestellt. Man erzeugt vorher, man sieht es hier, Pre-Built Template Image. Man baut vorher ein Template mit allen Anwendungen, die man eben auf die Art und Weise zur Verfügung stellen möchte. Und dann lädt man das hoch. und hat damit dann die Möglichkeit, dieses Template-Image dazu zu verwenden, eine Subscription zu machen mit Remote App, Azure Remote App. Und das macht die Sache relativ einfach aufzusetzen. Also man kann das wirklich innerhalb von 2-3 Stunden aufsetzen, weil man kann tatsächlich eine Azure VM nehmen, um dieses Template zu bauen. Und dann gibt es einen recht einfachen Prozess, um das dann wirklich als Azure Remote App Template zu verwenden und dann beliebig viele von diesen Maschinen damit zu bestücken. Weil ganz am Ende wird das Ganze gesyspreppt. Und dann weiß man also, was passiert. Also wenn eine neue Maschine dann hochgezogen wird, dann passieren so einige unattended Installationsmagien hinter den Kulissen. Dann werden entsprechende Services noch injiziert und dann läuft das Ganze los. Aber mit den Anwendungen, die man selbst publiziert hat. Kommen wir gleich darauf, wie das dann aussieht. Und man kann natürlich sich anmelden, entweder über Azure Active Directory oder eine Microsoft ID. Das sind die beiden Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Und man kann das Ganze optional auch verbinden mit seinem eigenen Active Directory. Man kann noch ein Stück weiter gehen, indem man sagt, ah, ich möchte aber auch mein eigenes Rechenzentrum damit angebunden haben. Dann kann man über ein Azure VPN auf seine eigene Backend-Infrastruktur zurückgreifen. Natürlich muss man, und dann ist wirklich dieses DirSync ist dann erzwungen, anders geht es dann nicht mehr, weil man authentifiziert ja gegenüber seinem eigenen Active Directory. Das ist dann, wenn man die Benutzerkennungen und die Benutzerverwaltung eben nicht auf Azure ausgelagert haben möchte, dann geht man diesen Weg und dann eben auch seine Line-of-Business-Anwendung und die Dateien, die kann man auf seinen eigenen File-Servern dann verwalten. Das steht und fällt natürlich mit der Qualität dieser Verbindung, wie man sich leicht vorstellen kann. Also das ist so ein klassisches Beispiel für eine echte hybride Cloud, wo man Teile dann on-prem betreibt und Teile dann eben auf der Azure Cloud. Wobei dieses Modell nicht so wahnsinnig häufig verwendet wird. Man verwendet eher das reine Cloud-Modell, weil man damit recht schnell Anwendungen zur Verfügung stellen kann. Und es wird besonders für Proof of Concepts verwendet. Es wird für Testlizenzen, die zum Beispiel Softwarehersteller ganz gerne ihren Kunden mal zur Verfügung stellen möchten, wird es sehr, sehr gerne verwendet. Mein Kollege Frank Berson, der eben ein Mitglied ist von den ADS-Gurus, der macht gerade ein 40.000-User-Projekt mit Azure Remote App in Holland. Also es gibt da tatsächlich Firmen, die sagen, ja, wir haben da eine Handvoll Anwendungen, die wollen wir nicht mehr auf eine andere Art und Weise zur Verfügung stellen. Wir wissen nicht, wann die Benutzer darauf zugreifen. Wir wollen da wirklich extrem elastisch sein, keine eigenen Ressourcen zur Verfügung stellen, das lagern wir alles aus, weil wir wissen nicht, ob am einen Tag nur 2 Benutzer drauf zugreifen, am nächsten Tag 40.000. Und von daher ist das natürlich ein ideales Modell für die. Dazu muss man natürlich wissen, was die Preise sind und wie das überhaupt aussieht. Also man sieht, es gibt hier quasi in diese Richtung die immer stärkeren Modelle. Das bedeutet, man hat hier immer die gleiche VM-Größe. Das ist völlig egal, wie man das Template baut. Das kann man auf einer riesigen Maschine bauen, egal ob auf Azure oder on-prem. Und in dem Moment, wo man das Template macht und das wird wieder ausgerollt, wird es immer auf eine solche A3-VM draufgebracht. Und diese A3 hat 4 Kerne und 7 GB Hauptspeicher. Wenn man da 16 Benutzer gleichzeitig draufbringt, jeder, der schon mal so in dem Bereich mit Terminal-Servern gearbeitet hat, weiß, Performance wird nicht bestechend sein. Man kann eine einfache Anwendung auf die Art und Weise mal da drauf bringen, ganz wunderbar. Und es ist auch günstig. Also man zahlt da wirklich $10 pro Benutzer. Das sind 40 Stunden, dass man das Ganze benutzt, inklusive. Und wenn man dann tatsächlich drüber geht über die 40 Stunden pro Woche, pro Monat, dann werden eben diese 17,5 Cent, werden dann draufgeschlagen und es kann aber nicht teurer werden als $17 pro Benutzer. Und die Mindestabnahmemenge dafür ist 20. Das heißt also, dieses 17 mal 20 ist das, was man im Maximum dann bezahlt. Was wir halt als Rückmeldung gegeben haben, weil wir Tests gefahren haben, weil Microsoft hat uns vor ungefähr genau einem Jahr beauftragt. Damals war da auch noch der Nico Lüdemann mit dabei und auch der Ruben Sprout. Wir haben diese Tests zusammengefahren im Auftrag von Microsoft und haben da tatsächlich dann herausgefunden, dass das hier vielleicht für bestimmte Anwendungsszenarien nicht wirklich geeignet ist, dass wir da also wirklich mehr Skalierbarkeit gerne hätten. Das war eines der Ergebnisse und haben dann wirklich vehement darauf gedrungen, dass man weniger Benutzer auf die einzelnen Maschinen drauf bringt und dass man auch diesen Einstieg, diese Menge, das Mengengerüst verkleinert. Und dadurch sind dann diese Premium- und Premium-Plus-Modelle dann ziemlich gepusht worden, wo man dann zwar mehr bezahlt pro Benutzer, weil man natürlich mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt, aber man muss auch, sag mal, nur die 5 Benutzer als Minimalinvestition tätigen und kann dann, wenn mehr Benutzer dazukommen, das einfach über das Azure-Portal dazu bestellen. Und es wird dann auch nicht teurer hier im Maximum, wo nur 2 Benutzer pro VM dann drauf sind, auf $43. Man kann es natürlich noch ein Stück weiter rechnen und kann sagen, naja, vielleicht kommt irgendwann mal sowas hier nebendran, 1 Benutzer pro VM. Ja, was unterscheidet das Ganze dann von einem virtuellen Desktop und keiner virtuellen Session? Gar nichts mehr, weil schlussendlich ist dann pro VM 1 Benutzer. Aber das Lizenzmodell gibt es auch tatsächlich her. Es gibt kein VDI-Lizenzmodell für anonyme Benutzer oder nicht direkt in einem eigenen Active Directory verwalteten Benutzer. Aber hier auf dem Server gibt es das, die RDS-CULs geben das her und deswegen kann Microsoft das auch machen und damit geht es ganz klar in diese Richtung. Das geht auch beim Server 2016, geht es ganz klar in diese Richtung, solche Benutzer auf Server-SKUs zu betreiben, 1:1 Abhängigkeit. Der Vorteil ist, die Server sind gehärtet im Vergleich zu den normalen Workstations und deswegen ist es das präferierte Modell. So. Wie schon gesagt, man baut sich eben so ein Custom-Template und hier sind einfach die einzelnen Schritte, die man durchläuft, um das zu machen. Man erzeugt eine VM, man installiert das, was man braucht für seine Anwendung, die Anwendung selbst. Man sollte Encrypting File Systems deaktivieren, weil damit kommt das Ganze nicht klar. Dann alle Windows-Updates und dann gibt es so ein kleines Tool, das ist auf dem Desktop schon drauf, wenn man das auf der Azure VM erzeugt, wenn man das selber on-prem erzeugt, dann kann man das runterladen. Auf jeden Fall, wenn man, bevor man hochlädt das ganze Image dann von seiner On-Prem-Umgebung, lässt man so ein Skript laufen, das validiert, ob tatsächlich alles so ist, wie es dann später sein soll. Dann macht man einen Sysprep, dann macht man einen Capture, dass es eben ein Template ist und dann hat man die Möglichkeit, auf dieses Template zuzugreifen. Ich zeige das mal kurz, wie das in meiner Umgebung aussieht. Wenn ich hier rüber gehe und ich gucke mir das hier an, dann habe ich hier, ja, hier sind die normalen Collections, die ich schon erzeugt habe, wo ich nachher mal drauf zugreife. Und hier ist so ein, so diese Template-Images, die mir zur Verfügung steht. Und man sieht, hier ist ein ganz frühes, das wir letztes Jahr zum Testen verwendet haben. Ich habe ein neues gemacht, damit ich einfach auch vergleichen kann, wie sieht denn die Welt jetzt aus im Vergleich zu vorher. Das ist sehr angenehm. Ich kann sozusagen eine Zeitreise zurückmachen, indem ich auf das vorhergehende Image draufgehe und kann auf das neue Image gehen und dann eben Tests auch fahren. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Leider ist es noch nicht im neuen Portal. Da arbeitet Microsoft gerade dran, in dieser neuen Portal-Variante das auch abzubilden. Wir hoffen, dass wir bis zum Bri-Forum im Mai, wo der Frank Berson und ich auch präsentieren, dass uns da Microsoft erlaubt, schon einen Preview zu zeigen auf das neue Portal. Das ist wirklich erst nur im internen Test. Das steht nach draußen noch gar nicht zur Verfügung. Aber das ist so die Art und Weise, wie das Ganze passiert. Und ja, hier sind einfach die Screenshots dazu, wie man das macht. Also wer die Folien dann hinterher sich anguckt, da ist wirklich dieser einfache Schritt in dem Moment, wo man dann eben diesen Image-Import durchführt. Das sind wirklich 3 Schritte, sobald man das einmal erzeugt hat. Und dann geht es los. Es dauert ungefähr 25 Minuten, bis das durchgeführt ist. Und dann kann man tatsächlich, der drängt sich hier in den Vordergrund. Das ist der Azure Remote App Client, der sich gerade vor mein Outlook gedrängt hat. Das ist ja sehr interessant. Vielleicht sollte man da ein Feedback geben an das Team. Da kann man gleich hier Send Feedback drücken und sagen, da ist ein Bug, der bringt sich in den Vordergrund. Aber das sind die einzelnen Schritte, um dann hier unten drunter auszuwählen, welches der verfügbaren Templates verwendet werden soll. Es gibt welche, die sind von Microsoft schon vorgegeben und es gibt eben andere, die man selbst gebaut hat. So funktioniert das Ganze. Ziemlich einfach. Und in dem Moment, wo man dann wirklich damit das nutzen möchte, greift man heute, stand heute noch, auf einen eigenen, einen speziellen Azure Remote App Client zu. Das war der sich gerade hier so in den Vordergrund gedrängt hat. Das ist der hier, das sind die bei mir veröffentlichten Anwendungen. Und man sieht, da ist eine ganze Menge an Zeug. Ich starte einfach mal den Explorer, weil natürlich hat man da das Interesse, dann auch Sachen zu starten, die vielleicht einmal ein bisschen tieferen Einblick erlauben in das System. Wir haben auch gleich mal die Kommando Zeile da gepublished, um dann bei unseren Testern entsprechend drauf gucken zu können. Jetzt hoffe ich, dass mich das Netzwerk hier nicht im Stich lässt und früher oder später die ganze Remote-App dann losläuft. Aber man sieht, dieses drunterliegende Teil ist unabhängig vom normalen RDP-Client. Das ist ein spezieller Client, der hierfür verwendet wird. Das ist gut, Show Details ist schon mal da, da passiert also was. Und damit hat man die Möglichkeit bei Microsoft schneller Updates zu fahren, weil Azure Remote App unterliegt diesem sehr schnellen Zyklus und es geht viel, viel schneller, als der standardmäßige RDP-Client auf den neuesten Stand gebracht werden kann. Und deswegen hat man sich am Anfang entschieden, einen extra Client zu machen, der das quasi alles einbettet. Und hier bin ich jetzt auf meinem auf meiner VM. Ich kann also wirklich hier jetzt interagieren mit der gepublished Anwendung. Wow, da geht dann sogar der Server Manager hoch, wie man sieht, wenn ich auf Manage drauf drücke. Und es ist nicht mein lokaler Server Manager, weil ich bin hier auf einer Windows 10 Maschine. Die hat keinen Server Manager. Also ganz eindeutig bin ich jetzt auf meiner Azure VM, die da gestartet wurde. Und ich kann natürlich auch die Systemeigenschaften mir angucken und werde dabei sehen, dass ich eben die 7 Gig Hauptspeicher habe. Und also alles so, wie es zu erwarten ist. So sieht es also aus, wenn ich mit dem Ganzen interagiere. Und unsere Tests, die haben zum Beispiel so ausgesehen, ich mache hier einen Doppelklick auf eine Anwendung und dann werden dann automatisierte Testläufe, also ich mache jetzt mal meine Hände weg und es läuft jetzt einfach weiter. Also solche Tests haben wir dann gefahren und davon auch Videos aufgenommen und dann verglichen, wenn unterschiedliche Lastszenarien bestehen und wenn unterschiedliche Netzwerkbedingungen bestehen. Also der scrollt jetzt hier munter durch. Das passiert jetzt wirklich in Echtzeit. Jetzt war natürlich die Frage, wie kann man das auf mehrere Clients draufbringen, auf unterschiedliche Nicht-Windows-Clients möglicherweise. Und da war eine frühe Forderung, dass wir ganz gerne HTML5 haben, um das eben auch wirklich anzeigen zu können. So, das müsste jetzt gleich zu Ende sein. Normalerweise läuft diese Sequenz 45 Sekunden und dann sollte das Ganze sich ausklinken. Also im Hintergrund, was passiert, ist, sind Auto-IT-Skripte, die dann als Executable übersetzt wurden und dann eben auf dieses Template-Image draufgebracht wurden und publiziert. Also das ist der Dreh, der dahinter steckt und der sammelt dabei auch Telemetriedaten und so weiter und so fort, damit wir einen tiefen Blick in das ganze System bekommen konnten. Ja, der macht, okay, jetzt ist er durch. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze als HTML5 aussieht, weil das ist der nächste Punkt bei mir auf den Folien drauf. Und ich habe jetzt endlich mal einen Use Case gefunden für Edge. Ach so, es wird aufgenommen. Ja, gut. Also, hervorragender Use Case für Edge, weil Edge ist HTML5 enabled. Aber natürlich kann man das auch beliebigen anderen HTML5 enabled Clients machen. Wenn jetzt mal alle aus dem Netzwerk hier rausgehen würden, um mir ein bisschen Bandbreite zu geben, damit hier tatsächlich was passiert. Ich gehe mal währenddessen zurück auf den Foliensatz, während der hier hinten munter versucht, die Verbindung aufzunehmen. Also wir haben diese Verbindung, so wird Azure Remote App, der Standard-Client, geladen. Der sieht dann eben so aus, ist zwar für verschiedene Endgeräte vorhanden als Native-Client, aber um da eben ein bisschen unabhängiger zu sein, hat man sich entschieden, da eben eine komplette HTML5-Implementierung zu machen. Remote App, windowsazure.com/web. Gucken wir mal, wo wir denn sind. Ha, na wunderbar. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Der will im Moment nicht sich verbinden. Na, wir probieren das mal anders aus. Was passiert eigentlich, wenn wir den hier... Ich mache mal wirklich den Copy und Paste. Wenn es nicht klappen sollte, dann gehen wir weiter. Und lassen den mal so vor sich hin tun. Mal sehen, ob es noch klappt. Ansonsten, also gestern Abend hat es noch ganz wunderbar funktioniert, wie das immer so ist. Gut, was wir da haben, ist, dass dann tatsächlich die Anwendung gestartet wird. Also hier wieder der Explorer. Ich habe extra den Screenshot auch gemacht, um mich rückzuversichern, dass das wirklich auch funktioniert. Wenn ich hier oben drauf klicke, dann kommen die ganzen gepublished Anwendungen wieder raus. Man kann das im Fullscreen-Modus anzeigen. Das heißt also, der Browser erzeugt dann quasi den Desktop und auf diesem Desktop des Browsers laufen dann tatsächlich die Anwendungen als gepublished Anwendung. Ist für den Benutzer eine ziemlich gute Anbindung der ganzen Geschichte. Was Microsoft im Moment noch in der Pipeline hat, ist, dass man jetzt wirklich einen gemeinsamen RDP-Client baut. Der wird in Zukunft über den Store zur Verfügung stehen. Da wird man ganz normal den RDP-Client, den Remote Desktop Client haben und die Funktionalität von Remote App und Azure Remote App integriert. Weil dadurch, dass eine Store-App ist, kann man dann eben den Upgrade-Zyklus auch besser kontrollieren. Also von daher wird es dann eben auch für gemischte Szenarien sehr gut einsetzbar sein. Was man natürlich bedenken muss. Na wunderbar. Oh, hier sind wir, yay. Also wir machen einfach nochmal das Gleiche hier. Wir starten hier den ARA Explorer. Der läuft auf dem einen Image, ist veröffentlicht. Wir können uns mal angucken, wie das auf dem Portal direkt aussieht. Ja, wenn wir hier hingehen in die Remote App Collection und schauen uns dann dort an, was wir denn bei ARA Test 3 als gepublishte Anwendung haben. Das sind im Prinzip die Anwendungen, die mir hier zur Verfügung stehen. Ich habe als Benutzer die Zuordnung dazu und dann ist es genau das, was wir hier gesehen haben. Und hier, tata, läuft das Ganze wirklich. Und wenn ich das Ganze im Fullscreen-Modus mache, dann habe ich quasi meinen HTML5-Desktop mit den in HTML5 übertragenen Anwendungen drauf. So funktioniert die ganze Geschichte. Und ja, das ist eigentlich eine ganz hervorragende Sache. Wir müssen jetzt mal testen, wie die Performance ist. Aber wie schon gesagt, es gibt da so ein paar Dinge, die man natürlich im Kopf haben muss. Nämlich, dass nicht alle Funktionalitäten abgebildet werden. Also das ganze Device Redirection ist jetzt natürlich eine Matrix, die man hier braucht. Und da wird natürlich dran gearbeitet, um diese Matrix vollständiger zu machen. Oh, Entschuldigung, wenn da die Aufnahmen gemacht werden wollen. Okay, alles klar. Was uns noch gefehlt hat, ist, dass Benutzer zu einzelnen Anwendungen zugeordnet werden können. Im Moment ist es sozusagen, ein Benutzer wird zu einer ganzen Subscription zugeordnet und sieht alle Anwendungen. Wir wollten es ein bisschen fein granulierter haben und das ist jetzt auch im Preview. Das muss man noch aus der Kommandozeile alles konfigurieren, aber es geht alles in genau die richtige Richtung. Und man sieht, da ist eine ganze Menge Zeug eben dabei, dieses Per-User-App-Assignment, dass man eben als MSI-Pakete das rausschicken kann. Das war bisher ein Click-Once und das fanden wir nicht so toll mit dem Click-Once-Paket. Dass UDP als Protokoll unterstützt wird, was mehr Performance bringt. Single Sign-On, das ist eben das zweite Portal. Da gab es eine Schwierigkeit bei der Authentifizierung. Das wird behoben und dass wir mit dem Azure Resource Manager das in den Griff bekommen. Was noch ganz wichtig ist, wir hatten bei den ganzen Tests festgestellt, dass dadurch, dass es mit SysPrep natürlich vorbereitet wurde, das Image, und wenn ich dann Benutzer anmelde, und das ist wirklich kein Load Balancer, der da losläuft, sondern ja, wenn ich da eine Collection habe, einen Plan mit 16 Benutzer, die auf eine Maschine gehen, dann wird auch gnadenlos eine Maschine mit 16 Benutzern vollgemacht. Und sobald dann ungefähr 13, 14 Benutzer drauf sind, dann fängt es an, dass hinten dran das Provisioning der nächsten Maschine stattfindet. Und dann wird die aufgefüllt. Und dann wird die nächste gestartet und aufgefüllt. Dann haben wir vorsichtig mal versucht, unseren Kollegen in Redmond zu erklären, was ein Logon-Storm ist. Und die haben erstmal zurückgefragt, was ist ein Logon-Storm? Puh. Also das war aber vor einem Jahr. Und dann haben die auf einmal angefangen zu begreifen, wie das passiert. Ja gut, die haben sowas nie selber betrieben. Die haben das entwickelt, aber nicht betrieben. Und wir haben ihnen dann aus dem Feld das Feedback gegeben und jetzt fangen die an, mit Herstellern wie Unidesk zusammenzuarbeiten und so weiter, um eben genau diese Skalierbarkeit hinzubekommen, damit man pfeilschnell diese ganzen VMs dann erzeugen kann, wenn eben morgens ja, ein Projekt mit 40.000 User, die werden nicht alle brav hintereinander kommen und dann warten, bis tatsächlich die nächste VM gestartet ist. Also wir hatten ein Szenario, wo wir bis zu 10 Minuten nur noch den Urglas-Cursor gesehen haben, während hinten dran neue VMs gestartet wurden. Das haben die begriffen und die stellen das Stück für Stück ab. Also das ist ganz wunderbar. Da wird also wirklich sehr, sehr rasch reagiert. Dieses agile Programmiermodell ist extrem hilfreich dabei. Gut, bisschen Luft holen. Das war quasi die Geschichte mit Azure Remote App. Jetzt mal gucken, was hier hinten dran noch so alles vor sich hin tickert. Das kann uns nicht wehtun und der kann uns auch nicht wehtun. Es laufen keine... Ah, it has ended. Ja, ich habe ja von der anderen Seite die Verbindung aufgenommen. Genau. Das wird also auch festgestellt, dass ich schon mal von der gleichen Maschine da bin und deswegen die andere Session beendet wird. Ich habe ja die gleiche Anwendung einmal über HTML5 und einmal konventionell gestartet. Aber man sieht, die Integration ist sehr schön nahtlos gemacht. Also da kann uns im Moment nichts passieren. Also gehen wir weiter in die Richtung GPU-beschleunigtes Remoting. Und da gibt es ein White Paper, was der Sean Bass, der Ruben Sprout und ich zusammen geschrieben haben. Das kann man kostenlos runterladen unter teamrge.com. Und ja, da haben wir wirklich ungefähr 100 Seiten zusammengeschrieben, indem wir alle der Hersteller quer durch das ganze Spektrum angezapft haben, was die Informationen angeht, wie sie eben GPU-beschleunigtes Remoting unterstützen. Da gehören natürlich die großen drei, Citrix, VMware und Microsoft dazu, aber auch natürlich Intel, AMD, Nvidia und alle anderen Player, die sich da in dem Feld bewegen. Und schlussendlich ist die Idee ganz einfach. Ja, hier ist Benny und sitzt an seinem Endgerät und er möchte gerne auf Ressourcen zugreifen, die zentralisiert ablaufen, aber aufwendigere Grafik haben. Und deswegen steckt man dann die Grafikkarte in den Server und eben nicht in den Client. Das, was man sonst bei High-End-Workstations in dem Client stecken hat, in der Workstation, das steckt jetzt im Server und man hat dann eben über das Remoting den Zugriff auf diese GPU-Ressourcen. Da gibt es mehrere Varianten, um das aufzubauen. Ja, wie schon gesagt, bare metal, ich stecke die GPU direkt in die Workstation. Ich habe hier die Möglichkeit, über meine CPU eine GPU zu emulieren. Die CPU tut so, als wäre sie eine GPU. Die Anwendung sagt, ist ja super. Dann mache ich mal ein paar OpenGL-Aufrufe und damit ist dann die CPU an 100% Last für ziemlich lange Zeit, weil sie versucht gerade 2000 Kerne, die so ein typischer NVIDIA-GPU, so ein Chip hat, versucht sie mal gerade eben aus vielleicht 2 Kernen, die man ihr zugeordnet hat, zu emulieren. Ist immer zum Scheitern verurteilt, wird nicht funktionieren in einer entsprechenden Qualität. Oder man geht hin und sagt, ich mache hier eine Shared-GPU. Das heißt also, ich stecke zwar GPUs in den Server rein, aber ich gehe nicht hin und reiche das direkt an eine einzelne VM auf dem Hypervisor durch, sondern ich lasse das Ganze eben gemeinsam in Zugriff laufen. Aber das bedeutet gemeinsam in so einer Art und Weise, Microsoft hat es implementiert, mit einem sogenannten API-Intercept. Man nimmt quasi den Treiber, der mitgeliefert wird mit dem Hypervisor, mit Hyper-V, der über die Integrationswerkzeuge in die VM eingespielt wird. Und dieser Treiber sorgt dann dafür, dass die entsprechenden Grafikaufrufe abgefangen werden und dann eben an die GPU weitergereicht werden. Das kann aber nur so weit gehen, wie eben dieser synthetische Treiber, den der Hypervisor-Hersteller mitliefert, was der eben abfangen kann. Ist also nicht der Treiber des Herstellers, der Grafikkarte. Hier geht man dann eben hin und sagt, na, wir gehen jetzt hin und installieren den Treiber des Grafikkartenherstellers in einer einzelnen VM und wir hauen Löcher in den Hypervisor und der kann dann direkt auf eine einzelne GPU zugreifen. Das ist dann Pass-Through, ist die teuerste Methode, klar. Pro VM eine GPU, ein GPU-Chip. Oder man geht hin und sagt, man virtualisiert das Ganze komplett und reicht dann quasi in einer gesteuerten Art und Weise das Ganze nach oben weiter, ist deutlich mehr steuerbar, als es hier auf der Seite ist. Hier, sag mal einfach, hier sind im Prinzip die GPU-Ressourcen und guck mal, wie du klarkommst mit dem synthetischen Treiber. Während hier ist der hardware-spezifische Treiber installiert und der kommuniziert mit einem Broker hier, der eben die Ressourcen zur Verfügung stellt. Und dieser Broker lebt im Hypervisor. Als wir zum ersten Mal Microsoft vorgeschlagen haben, sowas mit Hyper-V zu machen, war die Antwort nur über unseren toten Körper. Also die Hyper-V-Leute waren da noch sehr strikt, was da eben im Kernel ihres Hypervisors läuft, weil das ist ein Kernel-Mode-Treiber, der sich da befindet. Ja. Da werden diese Peaks erzeugt und dann kommt es wirklich darauf an, wie die Lastverteilung ist. Das ist genau das Problem, was man da hat und weswegen man da mit sehr vielen solchen Modellen arbeitet. Wie viel Zuordnung mache ich denn? Und jeder Grafikkartenhersteller hat seine eigene Idee. Komme ich gleich dazu. Ist ein hervorragender Einwand. Also die Sache war, hat es nicht irgendwie einen Einfluss auf die Last von den einzelnen VMs, wie die sich verhalten in Richtung der Benutzer, der User Experience, der Benutzererfahrung, je nachdem, wie viele Benutzer darauf arbeiten. Ja, absolut. Und deswegen ist das eben diese Kunst, das entsprechend zu balancieren. Was wir festgestellt haben, dass die GPU-Ressourcen immer in Bursts verwendet werden. Das heißt also, die CPU macht Aufrufe in Richtung der GPU, hey, male mir dieses Objekt, und dann kommt die GPU in Wallung und macht es innerhalb von einer Sekunde oder sowas. Und dann muss der Benutzer erstmal wieder zum nächsten Objekt gehen und irgendwas machen. Und das sind manchmal sind dann wirklich so ja, eine Minute, zwei, drei sind zwischen diesen Bursts, wo die GPU gar nichts macht. Aber das Gleiche passiert auf den Workstations auch. Also das ist kein Unterschied. Hier versucht man das schön auszubalancieren. Jetzt hat Microsoft ein ähnliches Bild gemacht. Die haben ihre eigene Wortwahl. Ja, ich habe diese generischen Begriffe verwendet und man sieht hier für Software-GPU, das nennt Microsoft Warp. Ich habe keine Ahnung warum. Dann gibt es eben das, was sie Device Assignment nennen, komme ich nachher noch dazu. Device Virtualization und Para-Virtualization. Para-Virtualization ist dieses API Intercept. Und man hat auch gesehen, die haben da sich das genau angeguckt, wo dann eben die Performance gut ist, die Skalierbarkeit, wie teuer ist es denn und ob man da abhängig ist von einem Grafikkartenhersteller. Und dann haben die gesagt, wir machen nur Software. Und wir machen nur dieses Para-Virtualisieren. Das ist das, was unter RemoteFX bekannt ist. Da wird genau diese Technologie umgesetzt mit einem synthetischen Treiber, der eben die API-Aufrufe abfängt und dann weiterreicht. Ist kostengünstig. Das ist natürlich der große Vorteil. Ist aber nicht wirklich für High-End-Szenarien geeignet. Und das ist der Knackpunkt. Ja, und dann hat man ja schon gesagt, da wollen wir aber noch weiter investieren. Und das größte Problem, das war bei den Versionen bis zum 2012 R2, OpenGL ist nur bis zur Version 1.1 unterstützt gewesen. Hört sich gut an, 1.1 ist 99 standardisiert worden. Hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel, wird jetzt volljährig dann demnächst und dann will man auch hier rausbringen, dass man jetzt endlich eben OpenGL, OpenCL komplett 4K-Auflösung, Gen 2 virtuelle Maschinen, natürlich die Performance verbessern, GPU-beschleunigtes H264. Man nimmt also nicht nur die Shader-Cores, die in den GPUs drin sitzt, sondern man nimmt auch die Codec Stream Engines, die da drin stecken. Und da sind immer mehr in den GPUs drin. Das sind genau diese kleinen Engines, die dafür sorgen, dass man überhaupt YouTube auf seinem Handy angucken kann, auf seinem Smartphone. Ohne diese Codec-Chips wäre das unmöglich. Die CPU kann das nicht so schnell dekodieren. Deswegen braucht man diese Stream-Decoder und in dem Fall nimmt man Stream-Encoder, um dann tatsächlich auch H264-Streams nach draußen zu schicken, die dann eben hardwarebeschleunigt sind. Und da sitzen natürlich die entsprechenden Hardwarehersteller dahinter. Das sind im Prinzip diejenigen, die das treiben, ganz weit vorne, Nvidia, die sind wirklich am weitesten mit ihrer Grid-Technologie. Da sind die jetzt inzwischen in der Version 3, habe ich auch entsprechende Tests gefahren. Vor 14 Tagen war ich auf der Nvidia GTC in San Jose gewesen, also auf deren Hausmesse und habe da auch die Ergebnisse zusammen mit dem Ruben Sprout auch wieder präsentiert. Da sind wir als Team eben hingegangen. Aber die anderen wachen auf langsam, weil die merken, der Markt wird größer. Der wird nicht nur verwendet für die High-End-Cut-CAM-Sachen, sondern Office profitiert massiv davon. Also wenn man ein Remoting macht und dann möchte man eine schöne PowerPoint-Präsentation machen mit Übergängen, da wird massiv DirectX verwendet. DirectX ist hardwarebeschleunigbar. Wenn man das ohne Hardwarebeschleunigung macht, ist das echt blöd. Weil das ganze Remoting, da konkurriert nicht Hersteller Citrix gegen Hersteller VMware gegen Hersteller Microsoft. Nein, wer da konkurriert, ist Remoting gegen direkt auf der Maschine, die Maschine, die vor einem sitzt, die Grafik-Workstation, das ist die Konkurrenz. Oder hier mein Laptop mit einer Nvidia-Grafikkarte drin. Das ist die Performance, mit der ich konkurriere, wenn ich dann ein Remoting-Szenario habe. Und von daher müssen natürlich auf die Serverseite, wenn ich Remoting mache, unbedingt Grafik-Hardware-Beschleunigung mit rein, damit ich eine Chance habe, da mithalten zu können. Die AMDs, die haben was ganz Geschicktes gemacht. Die haben gesagt, wir virtualisieren auf Hardware-Ebene. Wir haben einen Treiber, der lässt unsere Grafikkarte Richtung der Hardware oben, dem Server, aussehen, als wären es 2, 4, 8 oder 16 Grafikkarten. Und dann mache ich einfach Pass-Through, obwohl das in Wirklichkeit nicht so ist. Also das ist auf einmal ein Konzept, was konkurriert. Und dann die Intels, die bauen ihre GPUs direkt in die CPU mit rein, pickepack, nennen das Ganze APU und es kommt in die ganzen modernen Broadwell und Skylake Varianten von den CPUs, kann man das kaufen. Das heißt, die sind auch PIN-kompatibel. Die schicken einem einfach eine neue CPU, man steckt die in seinen Server rein und bupp, hat man tatsächlich eine GPU, womit man das Ganze beschleunigen kann. Drei Hersteller, drei radikal unterschiedliche Ansätze. Die Ambition von Microsoft ist, alle drei Varianten zu unterstützen. Und der erste Schritt ist, dass sie gesagt haben, wir machen ein Pass-Through und das nennen die DDA, Discrete Device Assignment, also das haben sie abgedeckt. Und auf der GTC haben sie zum ersten Mal sich in die Karten gucken lassen und gesagt, an dem arbeiten wir auch. Noch völlig unklar, wann es rauskommt, völlig unklar, in welcher Variante. Aber auch hier mit diesem wirklichen Device-Virtualisierung, auch daran wird zumindest gearbeitet, um den Hypervisor in diese Richtung zu bringen. Der Dreh- und Angelpunkt ist hier der Hypervisor. Das Hypervisor-Team treibt es, nicht das RDS-Team. Also um das ganz klar zu sagen. Und der Unterschied ist ganz klar. Man hat hier RemoteFX, die GPU ist ja drin, aber man muss über diesen internen Bus seine VMs darauf zugreifen lassen. Das ist also ein längerer Weg und es ist eben dieser synthetische Treiber, während hier dieses DDA, das geht direkt durch. Man haut da wirklich dieses Loch in den Hypervisor und sagt, okay, VM, du darfst hier drauf zugreifen. Kennt man schon bei Netzwerkkarten, die direkt an VMs angekoppelt werden können. Da hängt SRIOV als Technologie dahinter. Das ist hier genauso gemacht, tricky zu implementieren, aber das kommt jetzt auch wirklich raus. Zudem hat Microsoft gesagt, ja, wir verbessern diesen ganzen diesen Stream, den wir rüberschicken, weil bei 264, da hat man normalerweise 420 als Codec. Das ist das, was in Hardware implementiert ist, in den Codec-Chips. Das Problem dabei ist, es ist optimiert für Video und das menschliche Auge ist zu träge, um bei schnellen Bildfolgen irgendwelche Verschmiereffekte wahrzunehmen. Bei Text, der relativ statisch auf dem Bildschirm stehen bleibt, auch wenn viele Bilder kommen, ist das nicht mehr der Fall. Von daher sieht der Text irgendwie nicht so gut aus. Das heißt, die haben es geschafft, so eine Mischimplementierung zu machen zwischen ich verwende die Hardware, um eben mit diesem eingebauten Algorithmus der Stream-Engines zu arbeiten und pack noch ein bisschen was in Software drauf, um das in 444 zu bringen, wo eben diese Chrominanz auch voll ausgeprägt ist und damit das Bild wesentlich klarer ist. Wow, wenn es einen Nobelpreis gäbe für sowas, also das wäre für mich ein ganz klarer Kandidat. Ich habe keine Ahnung, wie die das wirklich hingekriegt haben und da sind sie auch sehr, sehr stumm darüber. Ist faszinierend, wenn man das sieht. Da haben sie also wirklich ganz tief in die Trickkiste reingegriffen. Das kann im Moment kein anderer Hersteller. Das ist das, was ich so mitkriege. Und natürlich hat man da auch einen Azure-Plan. Das Ganze setzt man jetzt tatsächlich in die N-Series. Setzt man das auf Azure als VM, da werden wirklich dann die NVIDIA, die M60 GPUs zur Verfügung gestellt. Hier einmal mit einer halben physikalischen Karte, was ein kompletter Chip darstellt, weil eine M60 hat zwei GPU-Chips auf einer Karte. Und das heißt hier, man hat einen solchen Maxwell-GPU, so eine GPU zur Verfügung. Und dann gibt es hier bis zu vier. Also da kann ich dann Sachen machen, die ich vielleicht in meiner eigenen Workstation gar nicht mehr kann. Vier Maxwell-Chips in einer Grafik-Workstation habe ich noch nie gehört, dass das irgendeiner hat. Also ich kriege damit Performance, die eigentlich nicht mehr verfügbar sein kann auf On-Prem. Das sind wir sehr gespannt, wann wir das testen können, um dann eben auch die Performance dafür rauszukriegen. Und bevor ich da am Ende bin, ich habe da noch 2 Minuten oder so, wollte ich einfach mal so zeigen, wie solche Dinge aussehen, wenn man die tatsächlich dann im Vergleich laufen lässt. Ja, natürlich. Ja. Nein, die sind nicht mit allen Karten kompatibel, sondern es ist tatsächlich so, dass die beispielsweise die Grid-Karten von NVIDIA, da wird in der Tat ein Test gemacht. Abnahmetest, wird mit den Herstellern gesprochen und die bekommen auch so ein Q hinten dran, dass die eben qualified sind dafür. Da wird sich sicherlich AMD und Intel schwerer machen und man muss dann mit den Herstellern wiederum reden. NVIDIA ist da ganz klar am weitesten. Oh ja, absolut. Ja, ist grundsätzlich funktioniert das, weil sie nehmen wirklich genau den gleichen Treiber, den sie auch auf ihrer Workstation nehmen und gehen mit Pass-Through oder mit der Virtualisierung, gehen sie dann wirklich mit dem nativen Treiber des Herstellers, der GPU, auf die GPU und führen dann alles aus. Was wir dabei aber festgestellt haben, ist, dass die Physik uns eine Sache dann eben verhagelt, und zwar, wenn es um Latenzen geht. Also hier habe ich ein Beispiel, dass man einfach mal sehen kann, wie die Entwicklung gewesen ist von, wenn das Video mal richtig losläuft, wie die Entwicklung von, hier haben wir das Ganze mit Soft-GPU, also keine Hardware-Beschleunigung. Hier haben wir das Ganze mit Windows 7. Da lügt der Zähler. Ja? Also solche Frame-Counters, die lügen manchmal. Hier ist es dann mit Windows 8. Hier ist es dann die Implementierung schon mit Windows 10. Man sieht also, das läuft immer flüssiger. Das heißt, da ist wirklich eine Grid-Karte hinten dran, die das beschleunigt. Also da sieht man dann wirklich dramatische Unterschiede, wie das Ganze dann von der Performance aussieht. Aber wenn wir das Ganze zum Beispiel hier unter unterschiedlichen Netzwerkbedingungen laufen lassen, das ist eine DirectX-Anwendung, ich glaube DX 9 oder 10, dann wird man hier sehen, dass das hier im LAN sehr, sehr flüssig abläuft, sobald mal das Ganze geladen ist. Ja, man hat da also wirklich eine gute Erfahrung. Hier haben wir 8 Megabit Bandbreite, 50 Millisekunden Latenz, da fängt es schon an zu ruckeln. 2 Megabit, 50 Millisekunden, unbrauchbar. Und hier haben wir dann 8 Megabit, 200 Millisekunden und da sieht man auch, dass es ganz schön wackelt. Wenn wir dann noch Paketverlustraten mit hinzubringen, und ich habe einen Warn-Emulator bei mir im Lab stehen, Hardware, der mir erlaubt, solche Bedingungen zu simulieren, dann wird es ganz furchtbar, weil dann sieht man wirklich die Artefakte in den ganzen Bildern. Und da arbeiten natürlich die jeweiligen Hersteller, die Remoting-Protokolle entwickeln daran, um das zu verbessern. Citrix ist da bestimmt mit seiner Framehawk-Technologie noch am weitesten, aber die anderen sind da mächtig hinten dran. Also VMware mit Blast Extreme und Microsoft natürlich mit seiner Implementierung von RemoteFX und eben von DDA. Das sind die Sachen, die im Moment am passieren sind. Im nächsten halben Jahr werden da recht viele Sachen auch wirklich auf den Markt kommen und ich sage deswegen, wir sind erst am Anfang und es wird so sein, dass wir in 3 Jahren über dieses Thema nicht mehr reden, weil alle virtuellen Maschinen hardwarebeschleunigt sein werden und nicht mehr, dass es sozusagen eine Exotengeschichte ist. Heute ist es noch schwer aufzubauen, man muss da sich schon gut auskennen, damit das Ganze wirklich zusammenläuft, aber wir kommen dahin, dass es absolut Commodity ist, da bin ich 100% überzeugt. Also, bei Azure Remote App, die neuen ARA-Pläne, HTML5, Pro-Benutzer-Assignment, das V2-Portal und sicherlich die Skalierbarkeit sind die großen Sachen, die am Kommen sind. Und bei GPU-Accelerated, dass RemoteFX eben besser ist, Discrete Device Assignment, dass das eingeführt wird und dass es damit eben dann auch die Azure N-Series an VMs geben wird. Ich bin mal gespannt auf den Preis. Das war es, was ich hatte. Ich bin aber den ganzen Tag noch da, wenn es da noch Fragen gibt. Wenn jemand Benchmark selber haben möchte, soll sich mal vertrauensvoll an mich wenden. Wir haben ein eigenes Benchmarking-Framework gebaut. Deswegen hat sich Microsoft auch an uns, also als Gruppe in der Community, sind alles MVPs, die in der Gruppe eben drin sind, und hat sich dann an uns gewandt und gebeten, dass wir die Benchmarks machen. Wir haben ein White Paper geschrieben, hat das Potenzial gehabt, veröffentlicht zu werden, ist aber nur intern bei Microsoft verwendet worden, und hat dann die Entwicklung dazu gebracht, rasch Dinge zu ändern. Und man hat sich dann entschieden, weil Microsoft hat auch dafür bezahlt, haben sie gesagt, sie veröffentlichen es nicht. Aber für uns hat es gezeigt, sobald man die mal ein bisschen herausfordert und sagt, das testen wir jetzt mal ernsthaft und wir geben euch auch die Ergebnisse, inklusive Videos. Wir haben hunderte von diesen Videos geliefert in verschiedensten Konstellationen. Und dann kommen die echt in Wallung und bauen das um. Gut. Vielen Dank, damit ich hier nicht zu sehr in die nächste Session reingehe. Applaus